Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde nicht gerne zurechtgewiesen. Hinweise, konstruktive Kritik. In dem Moment, wo sie kommen, so hilfreich sie auch sein mögen. Ich bin auch noch eine Person, die total stark auf Lob und Anerkennung anspringt. Und so ist das in dem Moment, wo irgendein Hinweis kommt, ziemlich unschön einfach. Und dennoch ist es manchmal wichtig, dass wir hingewiesen werden auf Dinge. Manchmal verhalten wir uns ja nicht so vorteilhaft oder wie man sagt, oder sind falsch in unserem Denken. Und dann ist es gut, wenn jemand kommt und sagt, pass mal auf, wenn du das weitermachst, dann wirst du das erleben und dann hast du mit diesen Konsequenzen zu tun. Willst du das wirklich? Im Alten Testament waren es oft die Propheten, die den Auftrag bekommen haben, loszugehen und Menschen darauf hinzuweisen, dass ihr Verhalten schief lag. Und heute wollen wir uns mit dem Propheten Amos beschäftigen. Wir werden uns einen Text aus Amos 5 angucken und werden mal reingucken, was da schief lief und wie seine Botschaft war, worauf er hinweisen sollte. Die Wirkungszeit von Amos, die war um 760 herum. Er war vom Beruf, war er Rinderzüchter und hatte eine eigene Maulbeerfeigenzucht. Und er sagt von sich aus, dass er eigentlich so gar nicht so ein Prophet war, aber Gott hat ihn rausgeholt von seiner Viehherde und hat ihn losgeschickt und hat ihm eine Botschaft aufs Herz gelegt. Das heißt, er war gar nicht Berufsprophet oder selbsternannter Prophet, sondern ja, Viehzüchter, der einen Auftrag hatte. Er wird ins Nordreich Israels geschickt. Israel war damals in zwei Reiche geteilt und er wird ins Nordreich geschickt. Außer Bethel wissen wir allerdings nicht, ob es noch einen anderen Ort gab, wo er diese Botschaft verkündete. Aber die Lage in Israel, die hatte sich so zugespitzt, dass auch nicht mehr einfach nur nette Worte oder ein netter Hinweis reichte. Nein, es waren knallharte Worte, die er weitergab. Eine knallharte Botschaft. Aber wie sah denn diese Situation aus und was war denn seine Botschaft? Nun, zur Zeit von Jerobeam der Zweite, da waren diese typischen Feinde Israels, also Babylonien, Ägypten, Assyrien, die waren erstmal nicht so weiter Thema. Die waren mit sich selbst beschäftigt. Und so konnte Israel ihre Grenzen ausbauen und der Landwirtschaft boomte und es ging denen ganz gut und es konnte auch internationaler Handel getrieben werden. Und so wuchsen die Städte und das trug dazu bei, dass sich einfach ein gewisser Wohlstand ausbreitete. Allerdings dadurch auch ein starkes Gefälle zwischen Arm und Reich. Diese Schere zwischen Arm und Reich, die wurde immer größer. Auf der einen Seite stand diese Oberklasse mit ihrem luxuriösen Lebensstil. Auf der anderen Seite die Bauern, die echt reinhauen mussten und die oft echt in starke Schulden kamen. Die Reichen hatten die Macht, konnten über alles bestimmen. Gerechtigkeit wurde den Armen vorenthalten. Und dann war es noch so, dass auch die Religion und der Glaube und das Glaubensleben zu einer Formalie erstarrt war. Die Vorschriften und Ritualien, die wurden praktiziert, aber im persönlichen Leben und im sozialen Umgang war davon, von dieser Gerechtigkeit Gottes, kaum was zu sehen. Und so ist es immer wieder diese soziale Gerechtigkeit, die Amos anspricht. Amos war, wie gesagt, ein Bauer mit eigener Rinderzucht. Das heißt, bei ihm war ein gewisser Wohlstand anzunehmen. Er ging also als Reicher und setzte sich für die Armen ein und war nicht ein Armer, der für die Armen kämpfte. Das ist ganz interessant. Und die Leute, die Amos anspricht, die waren so grausam, oder die ganze Situation war mittlerweile so grausam, dass es dabei um Vergehen gegen die Menschlichkeit war. Und ein Vergehen gegen die Menschlichkeit war in dem Moment dann auch ein Vergehen gegen Gott, der ja alle Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Alle Völker werden sich vor Jahwe als Richter über alle für ihre Taten verantworten müssen. Doch das Volk Israel, das hatte ein besonderes Verhältnis zu Gott. Und somit hatten sie viel mehr Verantwortung, weil sie ja den Willen Gottes auch wussten. Und da Israel diese Verantwortung nicht wahrnimmt, bedeutet das Gericht für Israel. Und es wird sie noch härter treffen als andere Völker, weil sie Gott ja kannten und seinen Willen kannten. Und später spricht Gott das Urteil über Israel aus. Deportation. Gott zeigt sich dabei selbst als derjenige, der das feindliche Heer veranlassen wird, Israel ins Exil zu führen. Und obwohl Amos das damals noch nicht weiß, kann man annehmen, dass es die Gefangenschaft in Assyrien um 722 bedeutet. Okay, schauen wir also mal auf die Botschaft, die Amos mitbringt. Die steht, wie gesagt, in Amos 5 und ich lese die Verse 18 bis 24. Handy-Apps, gibt es viele schöne, gute, viele Übersetzungen. Ich lese hier aus Luther 2017. Weh, die ihr den Tag des Herrn herbeiwünscht. Was soll er euch? Denn der Tag des Herrn ist finster und nicht Licht. Gleich wenn jemand vor dem Löwen flieht und dem Bären begegnet ihm. Und er kommt ins Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, da beißt ihn die Schlange. Ist nicht des Herrn Tag finster und nicht Licht, dunkel und nicht hell? Ich hasse und verabscheue und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. An euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tut mir weg das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegelnder Bach. Buja, harte Worte, die Gott hier ausrichten lässt. Und diese erste Szene, die kann man sich richtig gut vorstellen. Da rennt einer, also trifft einer auf den Löwen, rennt weg. Erstaunlicherweise kommt er auch weg und dann steht er auf einmal vor einem Bären, ebenfalls gefährliches Tier. Auch da schafft er es zu entfliehen. Dann rettet er sich in ein Haus rein, in einen Wohnraum, wo eigentlich keine wilden Tiere sein sollten. Glaubt, er ist sicher, lehnt sich an, um sich zu verschnaufen. Und dann wird er von der Schlange gebissen. Und im Alten Testament ist die Schlange oftmals so der Todfeind des Menschen. Und so kann man davon ausgehen, dass der Biss tödlich war. Na super. Und diese Kurzgeschichte, die macht deutlich, wie Israel über diesen Tag des Herrn denkt. Das war so ein Tag, dieser Tag des Herrn, das war ja so die Vollendung des Heils in der Ruhe vor allen Feinden. Und Amos kommt hier und sagt, Leute, ihr wegt euch hier in falscher Sicherheit. Denn nur weil Jahwe euch schon früher immer gerettet hat, heißt es nicht, dass es immer der Fall sein wird. Amos sagt nichts grundsätzlich so gegen diesen Tag des Herrn und die Vorstellungen damit, aber er sagt, dass es was anderes bringen wird. Statt Licht wird es Finsternis geben. Und die Gründe dafür, die lässt er ja aufzählen danach. Der gesamte Gottesdienst Israels war verdorben. Alles, was damit zusammenhängt, war zu einer leeren Hülle geworden. Die Feiern, die Feste, die Opfer, die Lieder, dieses ganze gottesdienstliche Treiben, das widert Jahwe an. Das ekelt ihn an. Und dabei waren es ursprünglich Dinge, die er sich ausgedacht hat. Gott hat gesagt, hey, singt mir Lieder, lobt mich, preist, feiert Feste, bringt Opfer dar. Das ist ein Gottesdienst, der mir gefällt. Das, so soll es sein. Ursprünglich hatte Gott das alles eingesetzt. Aber nun will er nichts mehr davon zu wissen. In dem Vers 23 kommt es sogar so, dass aus dem Plural der Singular wird. Das heißt, in der gesamten Nation Israel war es einfach so schlimm geworden, dass Gott quasi Israel wie eine einzige Person anspricht. Einfach sagt, ich will dein Harfenspiel nicht mehr hören. Das Geplärr deiner Lieder. Die ganze Nation hatte sich verschuldet. Und man musste dann nicht mehr irgendwie das dann differenzieren. Er sagt, ich will es nicht mehr. Hört auf damit. Weg damit. Weg. Weg. Weg damit. Hört auf. Und das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Wenn Gott das sagt, hört auf, sei einfach ruhig, hör auf. Statt dem ganzen kultischen Gehabe sollte Israel Recht und Gerechtigkeit ausüben. Das will Gott, ein Lebensstil, der seinem Willen und seinen Werten entspricht. Nun, Amos ging zum Volk Israel in der Zeit. Aber hat dieser Text auch irgendwas mit uns zu tun? Für uns Christen ist dieser Text jetzt erstmal keine Gerichtsankündigung, in der uns gesagt wird, dass wir auf unsere Taten hin deportiert werden. Aber trotzdem können wir eine gewisse Warnung rausziehen. Kann es für uns eine gewisse Warnung sein? Statt dem ganzen kultischen Gehabe sollte Israel Recht und Gerechtigkeit leben. Das heißt, ein Lebensstil, der seine Werten und seinen Gottes Werten und Willen entsprach. Und genauso gilt es ja auch uns. Das Ausüben von bloßen Ritualien, von bloßen Gottesdienstbesuch, das ist ja nicht das, worum es Gott geht. Das ist nicht das, was eine gute Beziehung zu Gott ausmacht. Wir müssen natürlich sagen, unser Gottesdienst unterscheidet sich im Wesentlichen von dem von Israel in dem Punkt, dass wir keine Opfer mehr haben, dass wir keine Opfer mehr bringen. Jesus Christus hat das erledigt, hat die Sache beendet. Aber auch wir haben Feste und feiern und singen Lieder und haben Musik und können also schon so ein bisschen mitspüren, was Amos da sagt. Nicht das Singen von Liedern und nicht das Halten vom Abendmahl, der macht einen wahren Gottesdienst aus, sondern diese Treue zu Gott, die sich in einem Leben gemäß seinem Willen äußert. Also Christsein zeichnet sich im Gottesdienst und im Alltag aus. Und wenn wir auf das Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass Jesus diesen Punkt auch mit aufgreift. Er geht hart gegen die Pharisäer vor und sagt, hey Leute, euer frommes Gehabe, ihr meint es vielleicht gut, aber das geht am Ziel vorbei. Ihr habt es nicht ganz verstanden. Das Einhalten von Regelungen und bloßen Vorschriften, darum geht's nicht. Ihr seid Gott trotzdem so fern. Auch sie haben damals missverstanden, worum es Gott ankam. Also diese Textstelle in Amos, die kann mir also zeigen, dass auch mein Verhalten und mein Denken manchmal völlig daneben liegen kann. Und ich tue mir Gutes, mal genauer auf meine Handlungen und meine Glaubensansätze zu schauen. Warum gehe ich eigentlich in den Gottesdienst? Warum gucke ich den Gottesdienst zu Hause nach? Warum singe ich Lieder, die Gott loben? Warum eigentlich? Eine Freundin von mir sagte, Theologie ist auch immer Biografie. Und so haben wir alle unsere Prägung und unsere Sachen mitbekommen und machen gewisse Dinge in einer gewissen Art und Weise. Und da tun wir uns, glaube ich, ganz gut, mal drauf zu gucken, warum wir das eigentlich tun. Und wir malen alle unsere Skizzen Wir haben so unsere Vorstellungen über, wie unser Leben aussehen soll, wie unsere Gottesbeziehung aussehen soll, welche Lebensmittel unsere Kühlschrank füllen, wie unser Kleidungsstil sein soll, was für ein Auto, wie meine Beziehung sein soll, mein Sexualleben. Wir malen uns so unsere Skizzen und haben so unsere Vorstellungen und denken manchmal so, ja, das läuft ganz gut. Bei anderen Sachen denkt man, ja, das könnte man jetzt noch verbessern. Aber ich frage mal, kann uns Gott da reinreden? Wie viel können wir eigentlich selbst bestimmen und wie viel, wo sollten wir uns vielleicht was sagen lassen? Und darf uns da Gott reinbestimmen, also reinreden auch? Darf er uns hinweisen auf etwas? Amos spricht damals die gläubigen Juden an. Das heißt, er spricht mit Menschen, die den religiösen Jargon kannten, die eigentlich wissen sollten, worauf es Gott ankam. Und trotzdem hatten sie sich irgendwie geirrt. Und dieser Text kann uns eine Warnung sein und wir können überprüfen, ob wir uns vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle irren. Wachstum, Vergebung, Veränderung, Verhaltensänderung, die gehören zum Christsein dazu. Und es ist so gut, dass Gott uns darauf hinweist, auf manche Dinge. Dass wir den Heiligen Geist haben und der auf manche Dinge in unserem Leben zeigt und sagt, hey, guck mal. Guck mal, wie du dich da nicht frei verhalten kannst. Guck mal, wie ich dir da die Freiheit geben möchte. Lass das mal los. Zerknüll mal diese Skizze von dieser Sache und mal mal neu. Ich möchte dir Freiheit geben. Ich möchte dir Leben geben. Du sollst leben. Guck da mal rein. Guck da mal drauf. Es ist gut, dass Gott das aus Liebe macht, dass Liebe seine Motivation ist und dieses Versprechen von Freiheit da ist. Es ist gut, dass nicht immer ein Viehzüchter aus dem Südreich Israels kommen muss, um uns auf etwas hinzuweisen. Es ist gut, dass wir Freiheit erleben dürfen. Und ich glaube wirklich, dass je mehr wir mit Gottes Wesen und mit seinem Willen übereinstimmen, desto mehr werden wir auch seine Freiheit erleben. Die Freiheit, die Gott schenken möchte. Herausforderung für die Woche, aber es ist nicht in der Woche zu schaffen. Herausforderung einfach für dieses Jahr, wo wir dieses Thema Freiheit auch immer wieder mit aufgreifen wollen. Mal nachzudenken. Was für Skizzen zeichnet ihr? Darf Gott damit reinreden? Und da, wo er uns was aufzeigt, handeln wir dann doch danach. Lass uns gemeinsam diese Freiheit der Kinder Gottes erleben, indem wir da immer wieder in Bereichen uns verändern lassen. Ein letzter Mini-Gedanke, um Covid nochmal mit ins Spiel zu bringen hier. Ich habe gemerkt, und es geht euch wahrscheinlich auch so, dass durch diese ganze Pandemie man irgendwie ausgebremst wurde, unterbrochen wurde. Und ich denke, was ist das auch für eine Chance, wo so viel runtergefahren wurde, nochmal genau zu überlegen, was will ich denn wirklich danach wieder hochfahren? Was will ich vielleicht doch jetzt einfach mal loslassen, verändern? Wo will ich wirklich wieder einsteigen, wenn es wieder losgeht und das neue Normal da ist? Und wo können wir als Gemeinde, als Einzelpersonen irgendwie vielleicht auch das eine oder andere anders rangehen. Spannend, ganz spannend. Also, ich höre jetzt auf zu reden. Ich bete noch mit uns. Aber ich habe wirklich dieses Anliegen, er geht weiter damit. Lasst euch von Gott was sagen. Guckt auf die Skizzen, die ihr malt. Lasst uns beten. Gott, danke, dass wir die Bibel haben. Und danke, dass Berichte, die vor langer Zeit geschrieben wurden, uns immer noch ansprechen können. Danke, dass du einfach auch knallhart redest, selbst wenn es in dem Moment unangenehm ist für uns. Aber danke, dass deine Hinweise aus Liebe passieren und dass du uns helfen möchtest, unser Leben gut zu gestalten. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns Dinge aufzeigst in unserem Leben, die schieflaufen, und dass du uns hilfst, die loszulassen und zu verändern, dass wir mehr und mehr in deiner Freiheit leben dürfen, dass wir Freiheit fühlen dürfen auch, innerlich und äußerlich, weil wir uns immer mehr auf dich ausrichten und deine Nähe spüren und merken. Amen.